Hallo, Philipp.
Hi.
Was geht? Schön, dass du wieder da bist. Aus Köln, wie war's?
Schön war's.
Was hast du da eigentlich gemacht?
Ey, ich war ja richtig, es war ja eigentlich ein Arbeitsausflug, kann man sagen. Ich war 6 Tage da und habe 13 Coaching-Termine da gemacht in einem sehr schönen Raum in Köln-Ehrenfeld.
Ist Köln-Ehrenfeld, also sorry, not sorry, aber ich dachte immer, Köln-Ehrenfeld wäre eher so nicht so das nice Viertel. Sorry an alle Kölner da draußen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie hat sich das in meinem Hirn abgespeichert.
Keine Ahnung, wo das herkommt. Also ich fand es total schön, aber lag, glaube ich, auch dran an dem Ort, wo ich war, in der Körnerstraße.
Okay.
Ich war direkt zwischen zwei ganz schönen Cafés, Restaurants, und immer wenn ich aus der Tür raus bin, war einfach die Straße voll mit gut gelaunten Menschen, die ihren Kaffee getrunken haben.
Voll schön.
Und ich muss sagen, ich wage dann auch gar nicht so viel sonst unterwegs.
Du hast halt gearbeitet.
Also ich habe halt, genau, ich war früh im Bett.
Philipp on Tour. Manche Leute haben eine Band, andere sind Coach.
Ja, ich hatte ja auch meine Band.
Stimmt, erzähl mal von deiner Band. Philipp war mal Star. Was hast denn du da gemacht?
Warum sagst du jetzt Star?
Nee, ist immer noch Star. Aber war früher aus anderen Gründen ein Star, der auf großen Bühnen stand. Ist es unangenehm für dich, wenn ich sage, du warst ein Star?
Ja, ich frage mich nur, wie du darauf kommst, weil da denkt man an sowas wie, ja, ich habe damals, ich war der Backup-Rapper von Materia.
Da ist man ein Star. Aber wenn man DJ und Percussionist bei Lingua Loca war, dann ist man kein Star oder was. Ich finde, du warst ein Star. Hallo?
Ja, ich habe DJ und Percussion gemacht bei einer 11-köpfigen Band, die eine Mischung aus Hip-Hop und Pop, Funk, was weiß ich, was einfach alles gemacht.
Hört es euch an. Es ist legendär.
Oder auch
Lingua
nicht.
Loca.
Die Zeiten sind lange her.
Wie alt warst du?
Wie alt war ich? 24, 25 und dann, wie lange
war
ich dabei?
Kurz bevor du Papa geworden bist, ne? Hast du eigentlich als die, ich wollte schon fast den richtigen Namen sagen, als Mabel, das ist der Künstlername, den sie sich ausgesucht hat, damit wir den echten Namen nicht verraten, als Mabel auf die Welt kam, dann noch weitergemacht mit Lingua Loca?
Oder ja, war das? Nee, also tatsächlich ging das, glaube ich, erst los, als sie schon da war.
Ach,
so richtig.
Was?
Nee, Quatsch, nein. Bullshit. Nee. Das war schon vorher.
Ja, wenn man fast 40 ist, kann man das alles einmal vergessen, was in der Jugend war.
Du hast echt ein Thema im Alter, können wir mal drüber reden irgendwann. Und das war,
das ist nur ein Witz,
muss ich kurz sagen, weil das ist vielleicht auch einfach, das war für mich so wichtig. Es war ja so, wir haben uns getrennt, als meine Tochter ein Jahr alt war.
Die Band oder du von der Mutter deiner Tochter? Jetzt geht's ein bisschen
Mutter
durcheinander.
Meiner Tochter, ja, danke. Es ist schon wieder so früh. Ich muss erst mal hier.
Es ist 8:30 Uhr, liebe Leute. Wir haben gerade unseren ersten Kaffee. Also okay, du und die Mama von Mabel, ihr habt euch getrennt, als Mabel 1 war.
Genau. Und dann war das, können wir mal in Rübe reden, aber viele Ängste und viele Sorgen und ich muss ganz viel ackern und für Sicherheit sorgen und bin da schon gut auch über meine Grenzen gegangen, beziehungsweise es war einfach krass.
Warst du alleinerziehend?
Anfangs war so 3,5 Tage hier, 3,5 Tage da.
Mhm.
Das hat sich dann irgendwann ein bisschen verlagert mehr auf mich.
Mhm.
Und mit der Einschulung war dann so, dass sie unter der Woche bei mir war und Wochenende bei Mama.
Mhm.
Und worauf ich hinaus wollte, war am Wochenende mit der Band irgendwo auf der Bühne zu stehen, war für mich fast der einzige Moment von komplettem Loslassen und komplett einfach nur sein. Und hätte ich das nicht gehabt, wär's hart gewesen. Weil viele haben gedacht, und dann auch noch die Band, wie anstrengend. Aber das war das und auch so Auflegerei am Wochenende war für mich schon unheimlich wichtig.
Ja, krass. Ja, du bist ja schon ein Vater, der tatsächlich an der heutigen Gesellschaft gemessen so ein bisschen aus der Reihe fällt, würde ich jetzt schon. Würdest du das auch so unterschreiben?
Na, ich habe es ganz arg selbst so wahrgenommen. Also einmal hier in Tübingen war das auf jeden Fall, als die Mabel klein war, war ich schon sehr jung, ein sehr junger Papa mit 24. Und klar, dann dass ich auch als Papa so viel mit meinem Kind bin und dann auch ja, das mir überlegt habe mit der Zeit, okay, wie kann ich am Wochenende so Geld verdienen, dass ich unter der Woche komplett Zeit habe für sie.
Mhm.
Es war schon so, sei es auf dem Kinderspielplatz oder beim Elternabend in der Kita oder so. Ja, anfangs habe ich mich schon jetzt nicht fremd gefühlt, aber ich war schon so ein
bisschen Alien.
Ja.
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 Und findest du das gut, dass Väter so übelst geworshippt werden dafür, so übelst in den Himmel gelobt werden dafür? Also das begegnet einem ja schon leider immer noch öfter, dass, also ich meine, es ist eine fucking Lebensrealität für, was weiß ich, wie viele Millionen Frauen, dass sie diese Doppelbelastung von Karriere und Kids und Geld verdienen und alles und ja, also das ja selbst in funktionierenden Partnerschaften ist das ja so.
Ja.
Ja, aber dann muss ich noch gar nicht darüber reden, wie das für alleinerziehende Mütter ist. So, hast du das Gefühl, also ist dir das begegnet, dieses übertriebene, oh wow, was bist du denn für ein toller Vater?
Ja, und super, das finde ich auch gut das so.
Super, dass du das so machst und so.
Ja,
wobei
klar.
Er natürlich die Mutter, sorry, it's our fucking täglich Brot. So, wie siehst du das, wenn du jetzt einer von diesen Typen bist, von diesen Vätern, denen oft diese krassen Komplimente oder irgendwas zuteil geworden sind?
Also, das ist mir natürlich viel begegnet. Und ich glaube, dass daraus zu einem Teil auf jeden Fall, also das haben immer nur Mütter oder Frauen zu mir gesagt. Und ich glaube, weil die sich eben mehr Papa-Nähe gewünscht hätten oder mehr Aufmerksamkeit. Weil das habe ich schon so erfahren, so, wow, du bist so ein toller Papa, das hätte ich mir auch gewünscht. Also ich glaube, das ist auch eine Seite, warum das so eine Aufmerksamkeit bekommt. Und natürlich, klar, dieses uralte Bild, was tief eingestanzt war in die Generation vor uns, dass es eben Frauensache ist mit der Kindererziehung.
Wie hast du dann darauf reagiert? Oder sagen wir, nee, falsch, zwei Fragen. Wie hast du früher darauf reagiert, wenn dir jemand solche Komplimente gemacht hat? Und wie würdest du heute darauf reagieren? Sind das zwei unterschiedliche Reaktionen?
Also, das war früher für mich, mir hat es total gut getan, das zu hören, weil es war für mich auch echt krass anstrengend. Und na, wenn man so drinsteckt, hatte ich nicht so sehr das Bewusstsein dafür, wie auch sozusagen, wie ich oder meine Entwicklung oder meine Bedürfnisse gerade wie unterdrückt sind so ein bisschen. Weil ich war einfach jung. Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich hab mich eher gefühlt wie ein 17-Jähriger. Und ich meine, das war ja schon spannend, gell? Ich habe mich ja von Anfang an total darauf gefreut.
Ja.
Und obwohl es nicht geplant war. Und
Spiri-Fun-Fact kannst du kurz erzählen an der Stelle. Fällt mir gerade so ein. Du hast dich drauf gefreut, auf deine Tochter.
Ja.
Und du hast es ja auch schon gewusst.
Ja, das stimmt. Also das war...
Erzähl mal, wie das war.
Witzigerweise gar nicht so lange, bevor dann ihre Mama schwanger wurde. Genau, da war ich noch in Heidelberg, habe im Waldkindergarten damals gearbeitet. Und war ja eh schon so, also ich konnte ja mit Kindern. Und ich hatte immer wieder dieses Bild, ich weiß gar nicht, ob im Traum oder einfach so in der Vorstellung davon, wie ich so mit diesem kleinen Mädel auf den Schultern hier die Mühlstraße hochlaufe. So, und das ist ja abgefahren, du kennst es nämlich auch, dass man wie schon ein Bild davon hat, wie das Kind auch aussieht.
Ja. Abgefahren, ja.
Und dann, du kannst es auch gleich erzählen, wenn du magst. Und dann, dann war das natürlich spannend, weil das war nicht geplant. Und bei ihr vor allem große Unsicherheit erstmal und so, oh scheiße, jetzt versaue ich hier alles und so. Und haben wir aber ganz schnell in eine schöne Bahn gelenkt.
Ja, ich habe das auch erlebt. Also ich habe in der Schwangerschaft mit meinem Sohn von einem Kind geträumt. Ich habe eine Situation vor Augen gehabt, das weiß ich noch ganz genau, in diesem Traum. Ich laufe so eine Berghütte oder irgendwas hoch, so auf Wanderschaft oder so ein Scheiß. So völlig realistisch, mach ja täglich. Ja? Ich laufe so auf Wanderschaft, wie ich es halt so mache. So die Berghütte hoch oder eine Berghütte hoch, allein schon nicht, so eine Berghütte hoch. Und dann sehe ich so vor so einer Hütte eben jemanden sitzen und das war mein Ex. Und auf seinem Schoß saß ein Kind und dieses Kind hatte ganz lange Haare bis zum Po runter. Exakt dieselbe Farbe, wie mein Sohn jetzt hat. Und er sah exakt so aus, wie er aussieht. Dieses Kind war in meinem Traum ungefähr 8 oder 9. Und ich warte darauf, auf diesen Moment. Ich weiß es noch nicht, wie das kommen wird. Aber ich weiß irgendwie, dass es kommen wird. Und wahrscheinlich werde ich so in diesem Moment, wenn ich dann da stehe, wirklich auf Wanderschaft, warum auch immer. Und mein Ex da sitzen sehe. Was auch immer das Leben noch bringen wird. Ne? Ja. Offensichtlich werde ich irgendwann mit meinem Ex nochmal auf Wanderschaft sein.
Ja.
Schauen wir mal. Ne?
Das wäre schön.
Das bringt mich gleich übrigens zu dem Thema, was ich heute mit dir besprechen will. Jetzt haben wir ein paar Minuten lang schon gequatscht. Will dich jetzt nicht unterbrechen, ja. Also deine Vaterschaft ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Du kannst ja auch gerne gleich noch sagen, was du noch dazu loswerden magst. Aber ich habe ein Thema heute dabei, will dich nur ganz kurz spoilern. Du kannst ja mal überlegen, ob du noch irgendwas zu deiner Vaterschaft sagen willst. Und ich muss mal ganz kurz die Linsen hier von den Kameras putzen. Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ich habe ein bisschen Angst.
Ja.
Das jetzt, Moment, also du kannst ja den Leuten noch ein bisschen was erzählen über deine junge Vaterschaft.
Wie sind wir denn da hingekommen?
Naja, weil du ein Star warst.
Also. genau. Ja, es war für mich unheimlich empowernd auf der einen Seite. Und ich habe der Sache ganz viel zu verdanken. Und gleichzeitig war es natürlich extrem viel auch.
Jo, ich hab's auch gleich, ne? Ich bin gleich fertig hier mit Putzen. Also hier läuft eigentlich noch alles, ne? Ich bin ja schon, das merke ich in solchen Momenten. So, Moment.
Jetzt bin ich da wieder da. Das sieht gut aus.
Es sieht wundervoll aus und ich merke das in solchen Momenten, ne? Mein Perfektionismus. Mhm. Also gut, hast du alles gesagt, was du sagen wolltest?
So, ein bisschen konfus gerade.
Macht ja nichts. Nee, diese Vaterschaftsthematik, das ist natürlich schon ein großes Thema.
Mhm.
Weil das ist schon, ist ein Riesenthema, glaube ich. Eins der Themen, die uns alle betreffen. Also wir alle hatten oder haben einen Vater, wir alle haben da so eine Verbindung zu ihm oder eben auch nicht in vielen, vielen Fällen. Und wir leben ja dann aber auch in Familien jetzt heutzutage zusammen, in denen es Väter gibt oder halt auch eben nicht so.
Mhm.
Also viele Väter sind da, coolerweise, aber emotional abwesend oder mit der Präsenz nicht da, weil sie sich's nicht zutrauen, weil sie nicht wissen wie, weil es weirde Dynamiken gibt zwischen den Müttern und den Vätern, weil auch die Mütter vielleicht Ängste haben, Vertrauensprobleme vielleicht auch haben, Unterbewusste, ne? Weswegen dann auch so Dynamiken entstehen. Ich finde es mega spannend. Ich war vor kurzem mit meinem Sohn in einem Museum, es ist mir wieder begegnet, ja. Familie sitzt da, Vater, Mutter, Kind, typische Kernfamilie oder zwei Kinder oder so. Mutter am Essen, so, Kind links, rechts, völlig auf dem Schoß. Kinder waren eigentlich schon fertig, hätten eigentlich irgendwas machen können, ne? Mutter hat verzweifelt versucht, noch ihre letzte Pommes irgendwie oder die erste Pommes im besten Fall noch irgendwie in den Mund zu schieben und Vater sitzt nebendran am Handy, weißt du? Und so, und niemand fällt das auf. Und ich beobachte das oft, dieses Alleinerziehend, obwohl du in einer Beziehung bist. Also es ist schon, also ich will jetzt hier kein allgemeines Väterbashing betreiben. Ich glaube, da passiert auch ganz, 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 ganz viel gerade. Es gibt wundervolle Väter da draußen. Aber das ist natürlich schon ein Thema, glaube ich, das so schwelt, weil es eben diese kollektive Vaterwunde eben gibt, ne? Und so.
Ja, das begegnet mir auch regelmäßig, also in den Coachings auch. Mhm. Also sei es in der Jetzt-Situation, in der jetzigen Familie oder in der letzten Beziehung oder eben aus der Kindheit, klar.
Ja. Was würdest du Leuten raten, die so eine Thematik haben? Egal, ob jetzt aus der eigenen Kindheit oder aus dem Hier und Jetzt. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ja Mann, ihr redet uns mir aus dem Herzen. Was dürfte diese Person für sich checken? Mhm. Oder spinnen wir mal ein Beispiel. Eine Mama hört zu, die weder den eigenen Papa genießen durfte an ihrer Seite und die das jetzt auch vielleicht wiederholt irgendwo in ihrer eigenen Geschichte.
Mhm. Naja, das Allerwichtigste in meinen Augen ist, zu sehen, was kann ich mir selbst schenken, was ich damals nicht bekommen habe. Also das ist, wenn diese Thematik, ey, die ist ja, die taucht ja bei mir fast täglich auf, mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und dem inneren Kind zu begegnen, dass da diese Leere hat und diese Unvollständigkeit. Also jetzt überkommst du mich gerade wieder, weil das jetzt auch in den letzten Tagen so oft Thema war, rauszufinden, was hat meinem inneren Kind da gefehlt und dem das zu schenken und dieses Kind abzuholen und dadurch auch spüren, was steckt denn hinter diesem Need an Wahrheit in mir und meinen wirklichen Bedürfnissen. Und erst wenn halt dieses Loch irgendwie eine Füllung erfährt, am besten durch diese Selbstliebe oder das, was man sich selbst da schenken kann, erst dann wird, glaube ich, vielen Menschen erst bewusst, was ist für mich cool und was nicht. Und erst dann kann man auch sagen, hey, hör mal, das ist nicht gut für mich. Mhm. Hier brauchst du eine Veränderung. Da geht es um Selbstliebe, Selbstwert.
Ja.
Und das sitzt manchmal so tief und wird dann oft auch kompensiert durch übermütterliches Verhalten zum Beispiel. Aus so einer, okay, ich schenke meinen Kindern das, was ich nicht bekommen habe oder so, aber gar nicht bemerken.
Aber eben nicht aus einer Erwachsenenposition heraus, sondern immer noch aus diesem Mangel des inneren Kindes. Ich finde es so geil, dass du das nochmal so klar gerade auf den Punkt gebracht hast. Ich habe es ja in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass ich jetzt die letzten Tage nochmal total konfrontiert war mit dem Thema mit meinem Vater. So total konfrontiert. Und ich habe das bemerkt. Ich habe gemerkt, okay, shit, da geht wieder so ein Hirnshit an, so. Okay, fuck, was mache ich jetzt? Muss ich mich jetzt wehren? Muss ich jetzt meine Grenzen setzen? Muss ich jetzt ein für alle Mal den Kontakt so dermaßen abbrechen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, meine Handynummer wechsle und nach Timbuktu ziehe oder was auch immer? So, also ich war so, oder andere Richtung, ja, Zwiespalt, werde ich jetzt zack, auf Knopfdruck erleuchtet, so, weil ich habe ja Verständnis für ihn und Liebe für ihn und alles und lass das alles unkommentiert stehen und reagiere einfach nur mit Liebe, obwohl mein inneres Kind gerade so heftig getriggert ist von der Scheiße, die schon wieder abgeht, so.
Ja, ja, und das so eine Verantwortungsübernahme, so die, kann ich ihm das jetzt, also kann ich ihm das antun, jetzt so oder so zu reagieren oder so?
Ja, oder auch nicht zu reagieren, kann ich ihm das antun, nicht zu reagieren?
Ja, so eine Schuld auf dich zu ziehen, ja.
Chaos in the Chaos einfach maximal so. Und dann habe ich mich nochmal, dann habe ich gemerkt, okay, shit, hier ist gerade Chaos. So, ich bin wieder konfrontiert mit diesem Thema. Das ist die Neverending Story. Es kommt irgendwie immer irgendwas regelmäßig, einfach damit ich in Heilung kommen kann. Und das Gute war dieses Mal, dass ich einfach gemerkt habe, okay, Mann, da will irgendwas angeguckt werden. So, ich nehme jetzt mal Raum und Zeit dafür. Ich habe mir direkt Hilfe geholt. Ich habe direkt ein Coaching organisiert für letzte Woche Freitag. Habe schon gewusst, ich brauche da Input, weil ich komme hier an der Stelle nicht weiter. Ich drehe mich im Kreis und es ist vor allem die täglich grüßt das Murmeltier seit 30 Jahren Geschichte so. Und dann war es halt richtig geil, weil dieses Coaching, das ich hatte, bei der Person, die dich ausgebildet hat, liebe sie, Anka, liebe Grüße, falls du das hören solltest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit am Freitag. War halt so geil, weil ich tief gecheckt habe, und das ist das, was du gerade sagtest, wenn wir noch im Mangel sind, im Mangel des inneren Kindes, wenn wir immer noch in der Position sind, von dem ich habe etwas nicht bekommen, was mir hätte zustehen müssen und, also im Opfer, und das ist real, das stimmt, das war so, okay? Aber wenn wir es da nicht rausschaffen und nicht in die erwachsene Position kommen und für uns selbst sorgen, aber so 100%. werden wir aus dem Drama nicht aussteigen können. Es gibt für mich an der Stelle, ich habe so viel geheilt in meinem Leben, so viel verstanden, so viel gecheckt. Ich bin in die Vergebung gekommen ihm gegenüber. Es ist alles da. Und gleichzeitig gibt es genau noch diese Triggerpunkte. Und ich habe die Wahl in dem Moment, ne? Gehe ich in dieses alte Narrativ von, ich bin das Opfer und ich muss jetzt hier irgendeine Lösung finden, Drama, Drama, Kontakt abbrechen oder so, oder so, oder so. Oder gehe ich eine Stufe höher und checke, dass es egal ist, was ich tue. Ja. Weil es nicht mehr real ist. Mhm. Weil ich kein Kind mehr bin. Und da hat mir die Anka so geholfen am Freitag. So dieses, sie hat zu mir gesagt, ey, und es war so hart für mich in dem Moment zu hören, weil das innere Kind natürlich rebelliert, aber sie sagte zu mir, die Pflicht deines Vaters endete mit deinem 18. Geburtstag. Mhm. Und seitdem, weil er keine Beziehung mit dir aufgebaut hat und es nie konnte, seitdem ist er für dich einfach nur ein Mensch wie jeder andere. Würdest du dir bei irgendeinem Menschen da draußen so eine Platte machen, Alter, was du da jetzt machst? Es ist egal und es wird in dem Moment egal, wenn du aus diesem Drama-Shit aussteigst. Und das fand ich eben auch geil, wie sie mich da durchgecoacht hat, mir nochmal zu erklären, okay, das Drama kommt, die Emotionen kommen, du bist getriggert, alles kommt hoch. Und da geht's nicht nur um Gefühle von, ich bin einsam und verlassen, sondern da geht's um Gefahr in meinem Fall. Also da geht's wirklich um zurück in diese Gewaltmomente meiner Kindheit zu kommen, mich im Stich gelassen zu fühlen und dieser Gewalt bodenlos ausgesetzt zu sein. So, das kommt alles über mich in dem Moment. Aber es gibt einen Punkt und den muss ich finden. Es gibt immer einen Punkt. Ein Punkt, der das Auge des Sturms ist. So. Mhm. Es gibt immer einen Punkt in mir, in der Situation, wo ich Ruhe finden kann. Mhm. Und es ist eine Wahl, die ich treffe. Und das ist schwer. Natürlich ist das schwer. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Jahre Therapie gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Aber es gibt einen Punkt, an dem ich aussteigen kann aus dem Drama. Ein Punkt, in dem ich Ruhe finden kann in mir. Die Emotionen kommen, alles überrollt mich. Aber ich suche den Punkt durch Atmung, in dem ich in Ruhe sein kann, in dem ich nicht in dieses Dramakarussell einsteige. Und dann dauert's 2 Minuten, wenn überhaupt. Wenn du dich nur auf diesen Punkt konzentrierst, dann flacht die Welle ab und es ist vorbei. Für diesen Akutmoment. Es hört sich jetzt so einfach an, Alter, aber das ist die Königsdisziplin. Deswegen fand ich das richtig geil und es passt so sehr zu dem, was du sagst. Weil in dem Moment, wo das Drama kommt, bin ich in der Vergangenheit. Ich bin das innere Kind, das diese Gewalt erfahren hat. Das bin ich in dem Moment. Aber das ist eine Illusion, weil das bin ich ja nicht mehr. Und indem ich mich wieder zurückhole ins Hier und Jetzt, in den gegenwärtigen Moment, kann ich das Drama eben entmachten, auch wenn es mal real war. Aber das ist es nicht mehr. Und das ist das, was du meinst mit Verantwortung übernehmen für das Hier und Jetzt, ins erwachsene Ich kommen, die eigenen Bedürfnisse stillen und, und. Wenn ich im inneren Kind bleibe, kann ich auch in meiner aktuellen Partnerschaft nie wirklich auf Augenhöhe durchsetzen, umsetzen, entscheiden, regeln, was ich brauche, was gut für mich ist, was mich nährt und die andere Person.
Was halt die ganze Sache oft für viele Menschen so schwierig macht, ist, um eine Bewusstheit dafür überhaupt erstmal zu kreieren, also dass ich gerade in was drinstecke, was eigentlich gar nicht mit dem Jetzt zu tun hat, sondern mit der Vergangenheit, also um das überhaupt erstmal zu erkennen, braucht es ja auch wie einen Raum dafür und eine Ruhe dafür. Und die ist gar nicht da, wenn du schon so im Machen bist und ich kümmere mich um alles, um die Kinder und um die Ehe und um das. Das ist ja dieser Scheiß, warum bei vielen Menschen, die in so einer Situation stecken, die erstmal so richtig auf die Schnauze fallen müssen. Oder ja, das Leben dir eine klatscht, damit du erstmal in die Wahrnehmung kommen kannst und in die Bewusstwerdung.
Ja.
Weil das ist halt einfach die Voraussetzung, überhaupt mal in so Momenten zu verstehen, warum reagiere ich gerade so, wie ich reagiere. Und ich darf jetzt auch so reagieren, aber da hinten gibt es so einen kleinen Beobachter in mir, der gerade feststellt, ach guck mal, jetzt weiß ich immer schon so ein bisschen, wo das herkommt. Und das ist so der erste Schritt. Und ich glaube, das ist einfach
Bewusstsein.
So wichtig, dass man sich Zeit für sich generiert, um einfach mal für sich zu sein. Und man denkt, wenn man in diesem Hustle drinsteckt, ja, aber das kann ich doch nicht, meine armen Kinder, da fliegt doch alles auseinander. Aber nee, es fliegt alles auseinander, wenn du nicht dich um dich kümmerst. Früher oder später, und zwar richtig
dann halt arg. Richtig arg, ja. Ne? Ja, das ist, ich glaube, all das, was wir da sagen, das führt auf einen Punkt, nämlich Bewusstsein. Und mal zu erlauben, und das macht uns ja Angst. Das macht uns ja eine scheiß Angst, wenn wir mal den Gedanken zulassen, dass das, was wir uns aufgebaut haben, die Identität, die wir uns aufgebaut haben, das Ich, das wir uns aufgebaut haben, all unsere Schmerzen und Probleme und Rollen und dass das alles halb so wichtig ist und vor allem, dass das nicht die Macht über uns hat und vor allem, dass darin halt mega viele Illusionen auch stecken können, die mit der Realität eigentlich wenig zu tun haben. Oder es ist, oder sagen wir es mal so, Bewusstsein bedeutet, eine Wahl darüber zu treffen, wer du bist. So. Und dir nicht selber zu glauben, aufgrund dieser ganzen ungelösten Emotionen in dir, dieser ganzen Erfahrungen, die irgendwo noch feststecken als Blockaden in dir, dass das dein Ich ist. Weil das ist nicht dein Ich. Dein Ich ist beyond, Alter. Dein Ich ist richtig geil und dein Ich kann auch verdammt glücklich sein. Aber allein diesen ersten Schritt einmal zu erlauben und zu sagen, was ist, wenn ich nicht ich bin? Was ist, wenn alles, was ich über mich glaube, gar nicht so in Stein gemeißelt ist, wie ich das immer denke? Weil dann kann nämlich diese Beobachterposition erst überhaupt entstehen. Und das ist halt genau dieser, das ist das, was die Spiris Aufstieg, Erleuchtung, Erwachen, keine Ahnung was nennen. Aber es ist halt geil. Das ist, das liebe ich. Was sagt der Deepi dazu? Der sagt, dass, wie heißt der Typ? Deepak Chopra oder wie? Ich kann den Namen nicht. Deepi heißt er bei mir.
Ja, das ist der Deepi halt.
Deepi sagt dazu, du kannst selbstbezogen leben oder
objektbezogen.
Oder objektbezogen leben. Und das ist auch, also wie heißt denn dieses Buch? Das müssen wir jetzt mal empfehlen hier. Das ist ein geiles Buch,
das
Alter.
Das ist mega. Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs oder sowas.
Ja, voll der
Wobei
üble Name,
der Name so ein bisschen irreführend ist, weil er spricht nur davon, also Erfolg bedeutet einfach zu sich zu kommen, zu seiner Wahrheit, zu seinem wahren Selbst.
Und glücklich zu sein letztendlich, so in Frieden mit sich und der Welt. Die sieben geistigen Gesetze des Erfolgs gibt es als Hörspiel auf Audible oder sowas. Haben wir gehört auf unserer Fahrt nach
Wien. Ist nur eine Stunde, 10 Minuten oder so, ganz kleines Büchlein auch.
Geiler Scheiß.
Ja, mega, mega, mega gut. Mir kam gerade, was du gesagt hast, dieses erstmal bei sich selbst zu erkennen, welche Rollen spiele ich, wo kommen die her. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Sich das dann zu erlauben und zu verändern. Und dann wird's richtig krass, weil die Menschen um dich rum, die dich schon immer so kennen, wie du schon immer warst, die kommen halt erstmal gar nicht klar. Und das ist echt auch eine Herausforderung, da nicht zurückziehen zu lassen.
Oh ja.
Also wie Menschen, also ich habe das ja selbst, du weißt es, also wir erleben das, glaube ich, beide. Auf jeden Fall, mir geht es sehr arg so.
Kannst du dich erinnern vor 2 Jahren, ne, was ich da erlebt habe?
Ja.
Meine Fresse. Erzähl weiter. Erzähl weiter.
Ja, wenn du gerade auch, klar, natürlich ist es auch nochmal ein bisschen special, weil hier in dieser kleinen Stadt in Tübingen, ja, mich kannten die Menschen als der DJ, der Veranstalter von irgendwelchen Rap-Konzerten, der immer gut drauf ist, immer ein Lächeln hat und noch voll der tolle Papa ist und so. Was natürlich
auch stimmt.
Auf einer Ebene stimmt's, aber ich habe mich halt gar nicht so gefühlt. Und ich habe halt unheimlich viel kompensiert auch, aber das ist ein anderes Thema.
Okay, was ist passiert mit den Leuten um dich herum, als du dann, ich sag's es mal so, DP-mäßig aufgestiegen, erwacht oder erleuchtet bist, ja nicht bist, aber zumindest hast du einen Schritt dazu gemacht. Ne?
Ich bin durch tatsächlich auch auf die Fresse fliegen mit Bandscheibenvorfall und was weiß ich, bin ich konfrontiert worden mal mit, wie geht's mir mit meiner Lebensrealität? Und hab dann angefangen zu erkennen und ja, hab so meinen Weg gemacht. Und hab dann auch gemerkt, hey, okay, wie viel von dem jedes Wochenende in Club auflegen und das und das und das, wie viel davon ist eigentlich wirklich was mich nährt und wirklich mir dient und was ist aus Kompensation raus und aus Angst raus und aus da. Und dann Schritt für Schritt, das ist ja ein innerer Prozess, den man macht, ja, den teilt man ja jetzt nicht mit der Welt. Und wie eben meine ganzen Interessen oder Schwerpunkte oder Werte sich für mich so hinsortiert haben, wie es irgendwie stimmiger für mich war, plus ganz andere Interessen finden, ja, in diese, ich bin da erstmal auf buddhistische Psychologie gekommen und dann da weiter und dann, ja, und plötzlich ist man jemand, der Coachings anbietet und alle denken so, hä, du hast doch erst gestern noch 8 Tonics im Club weggeballert, als du irgendwie sexistische Rap-Mucke gespielt hast. Und jetzt willst du hier was erzählen von deinen inneren Mustern und zurückfinden zu deinem wahren Selbst und so. Ja, so fühlt sich das, glaube ich, für viele Leute an, die meinen Weg nicht verfolgt haben und die dementsprechend auch, ja, da ist mir einfach voll begegnet, wie so eine, fast schon Angst, aber auch nicht so ein offenes Nachfragen oder so. Also so ein...
Ja, die Spiritualität im weitesten oder Arbeit mit dem Bewusstsein genießt ja in vielen Köpfen noch ein übelstes Bashing. So.
Ich glaube, das ist nicht nur das. Ich glaube, das ist auch, guck mal, wenn du in einem anderen Menschen wahrnimmst, was der gerade geschafft hat an Hinschauen, an Entwicklung, dann bist du konfrontiert damit, dass es geht. Und dann kommst du in so einen Druck und denkst so, fuck, eigentlich könnte ich auch, aber ich traue mich zum Beispiel nicht. Klar, total unterbewusst. Aber das macht Menschen auch Angst, ja, wenn die jetzt erkennen, okay, da gibt es jetzt jemand, der schafft das gerade, diese Ängste zu überwinden oder sich wirklich auseinanderzusetzen mit diesen inneren Schatten und diesem selbstverurteilenden Stimmen da in uns. Klar.
Das triggert. Und vor allem, was dann ganz krass ist, ist, wenn das in Familiensystemen passiert.
Oh ja.
Und das ist mir so ein bisschen passiert auch auf meinem Weg.
So ein bisschen.
So ein bisschen.
So eine 20-Tonner-Ladung voll.
Meine Fresse, das war hart. Das war immer hart, irgendwie, auch immer in diesen Phasen, wo das so war. Ja, was meine ich damit? Also, wenn eine Person in einem Familiensystem die Rolle verlässt, die sie sehr lange gespielt hat, ihren Platz verlässt, der toxisch war, der kompensatorisch war, der ein dysfunktionales Familiensystem noch irgendwie aufrechterhalten hat.
Ja, so. Und extrem einsperrend ist es ja oft, ne?
Genau, also darum geht es. Also dieses, wir sind in Familiensystemen, sorry, dass ich da jetzt kurz reinballer, aber ich muss das so jetzt kurz fertig
machen. Genau, richtig. So. Ja, so schön.
In Familiensystemen passiert es ganz, ganz, ganz oft, dass wir eben die Plätze im System einnehmen, die Rolle für uns einnehmen, die dem System dient. Das heißt, wir alle haben so ein internes Notfallsystem eingebaut, dass die Familie über alles geht, vor allem wenn wir Kinder sind, weil die Familie ist unser Schutz. Also die Familie ist unser Safe Space, egal wie safe sie wirklich ist, aber das ist rein evolutionär logischerweise unser Safe Space, weil wir brauchen die Gemeinschaft. Also wir sind darauf programmiert, dass wir unsere Gemeinschaften schützen und stärken müssen, koste es, was es wolle, tatsächlich. Und dadurch passiert das, dass wir schon als Kinder genau die Rolle einnehmen in dem Familiensystem, dass die diesem System dient. Und wenn dieses System dysfunktional ist und wenn da Sachen scheiße laufen und wenn da Leute drin sind, die einen an der Waffel haben oder Leute, die sich nicht gecheckt haben, Leute, die ihre Verantwortung nicht übernehmen können, beispielsweise als Eltern, dann sind da Kinder in diesem System, die völlig falsche Rollen einnehmen. Da passiert zum Beispiel sowas wie eine Parentifizierung, also dass Kinder die Rolle einnehmen des fehlenden Elternteils beispielsweise, das entweder faktisch fehlt oder das einfach nur nicht die Verantwortung übernehmen kann in der aktuellen Situation. Das ist aber nur ein ganz kleines Beispiel von ganz, ganz vielem, was da passieren kann. Habe ich mal ein spannendes Seminar drüber gegeben, falls es irgendjemand interessiert. auf bams.de könnt ihr das für wenig Geld auch euch reinziehen. Einige Stunden zum Thema Familiensystem. Super, super spannend, das auch mal zu analysieren für sich. Und das habe ich natürlich gemacht. Also ich war ab 11 in Therapie und coolerweise kam ich dann mit ungefähr 19 dann auch mit jemand in Kontakt, der systemisch gearbeitet hat. Und dann haben wir angefangen, mein Familiensystem aufzuräumen. Mhm. Und was da dann alles natürlich passiert ist, wie ich über die vielen Jahre gecheckt habe, okay, krass, welche Rollen spielen wir? Und das war vor 2 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, gab es da nochmal einen riesen, riesen heftigen, krasso-Moment, würde ich jetzt mal sagen, in dem ich nochmal gecheckt habe, okay, fuck, hier bin ich noch total verstrickt. Und da geht es gar nicht darum, dass irgendjemand schuld ist, sondern da geht es darum, das hat sich so ergeben über diese lange Zeit. Und dann habe ich das erkannt.
Hast du ausgelöst, Alter, die Rausentwicklung.
Ich habe diese Rolle verlassen, ja. Und das war
da
ganz...
Da hat es mal kurz geschüttelt.
Oh, fuck. Das war so krass.
Ja,
da war so viel Wut, so viel Unverständnis, so viel... was war das? So viel Frustration, so
ja,
viel...
Ja, auch sowas wie Verlassensangst und Angst, dass eine Stabilität verloren geht, wenn du dich da raus...
Ja.
Also so habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Ja. Und
da
ganz
stark
viel Schuld.
Ja, und da stark zu bleiben. Und eben zu sagen, ich verändere mich, ich gehe meinen Weg und ich liebe die Menschen. Ich kann die total lieben, auch die in meiner Ursprungsfamilie. Und gleichzeitig mache ich eben den Move zu sagen, ey, wer bin ich wirklich? Und bin ich denn der oder die... die ich da all diese Jahre, Jahrzehnte war, als ich meine Rolle gespielt habe für diese Familie, bin ich das. Und dann den Mut zu haben, sich rauszuentwickeln, Stück für Stück, mit Hilfe, mit Unterstützung von außen. Und wenn dann eben die Reaktion kommt, und das kennen wir alle, ob das bei dir irgendwelche Leute hier in Tübingen sind, die denken so, hä, was ist denn mit dem los? Oder ob das bei mir meine Familie ist, die vielleicht denkt, sag mal, was ist denn mit der, spinnt die, ja? Das können ja viele Leute auch nicht nachvollziehen, weil sie auf einem ganz anderen Weg sind. Und das darf für diese Menschen auch okay sein. Da geht es auch gar nicht darum zu bewerten oder, das finde ich nämlich auch wieder toxisch, wenn Spiris so kommen und sagen, oh, wir sind hier die Erwachten und ihr seid hier alle die noch pennen. So, nee, jeder Mensch darf einfach den Weg wählen, den er für sich wählt, vorausgesetzt er geht niemand anderen damit auf den Sack, so. Aber da eben nicht einzuknicken,
nö,
wenn die Reaktion von außen kommt, sondern einfach
bei
so
sich
hart, wie es ist, weiterzugehen.
Bei sich bleiben und zu schauen, was will ich für mich und ich bin es mir wert, dass ich also meinen Weg gehe, der für mich der richtige ist.
Mhm.
Und das ist, was wirklich bei fast allen Thema ist, ist, dass man schon als frühes Kind lernt, so wie ich ursprünglich bin, bin ich entweder zu laut oder zu viel oder zu dies oder zu das. Und diese Rolle, ich passe mich so an, dass es den Erwachsenen möglichst gut tut, dass möglichst alles harmonisch läuft, dass ich möglichst viel diese Liebe, Aufmerksamkeit bekomme. Das macht halt diesen Fokus im Außen, diese Rolle, die so hartnäckig in uns allen drin ist, zu schauen, erstmal, was brauchen die anderen. Und das einfach mal wirklich...
Ja, aber auch nicht nur, was brauchen... Ja, genau, unterbewusst, was brauchen die anderen. Weil es kann sich natürlich in allen möglichen Rollen zeigen.
Ja, muss ich das immer dazu sagen. Oder unterbewusst, weil es ist für mich so klar.
Ich weiß. Für manche, ich sag das immer nur dazu, weil ich immer will, dass die Leute alles verstehen, weil das ist uns ja alles nicht klar. Also, worüber wir hier immer reden, das ist...
Ja, das sind eben diese Programme, diese Muster, die uns steuern, solange wir sie nicht erkennen.
Also da machen wir doch mal den großen Kreis zurück zu der Frage, was rätst du jemanden, der eine Vaterthematik hat, der vielleicht im Schmerz noch ist und der auch vielleicht sich das jetzt auch wieder wiederholt in seiner eigenen Geschichte und die Kids jetzt einen Vater haben, der irgendwie nicht präsent ist. Erstmal raus aus dem Drama, raus aus dem Reaktionismus, raus aus diesem Sturm, ja. Weil ich kenne das. Ich kenne das so gut.
Hast du gerade mir eine Frage gestellt und dann selbst die Antwort gegeben? Finde ich gut.
Nö, ich habe eine rhetorische Frage gestellt und die kann ich auch selber beantworten.
Ich stimme dir okay zu.
Soll ich jetzt weiterreden oder willst du übernehmen? Ja, bitte.
Nein, ich fand's nur witzig.
Ey, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Mann, ey.
Also, was würdest du jemandem raten, der in so einer Situation steckt? Raus aus dem Drama.
Raus aus dem Drama. Und diese Ebene des Bewusstseins einnehmen, sich erstmal um sich selbst kümmern und erstmal diesen Reaktionismus im Außen bleiben lassen. Das würde ich raten. Erstmal alle Gedanken.
Erstmal beobachten. Also erstmal sich, weil es kann auch so einen Stress machen. Das möchte ich kurz sagen, okay? Wenn du sagst, erstmal das Lassen. Also.
Naja, es geht doch erstmal darum, die Reaktion einfach zu unterbinden. Und das macht keinen Stress, sondern es geht erstmal darum, die Reaktion, also dieses, deswegen wollte ich das gerade noch hinzufügen, dieses, du musst nicht, wenn du ein Thema mit deinem Vater hast, musst du das nicht mit deinem Vater klären. Du musst ihn nicht anrufen, du musst ihm jetzt auch nicht antworten, du musst ihn auch nicht jetzt den Kontakt abbrechen, ignorieren, du musst jetzt erstmal nichts tun. Genauso, wenn du ein Thema mit deinem Mann hast, erstmal kurz diesen typischen Reaktionismus, ob das in Aggression, in Angriff oder in Flucht oder in Erstarrung oder was auch immer, wie sich das bei dir ausdrückt, deine Reaktion, weil die ist ja so ganz unterschiedlich, die erstmal für den Moment zu stoppen und mal ganz kurz zu checken, Moment, ich regel das nicht, nichts wird sich lösen im Drama-Mode. Und dann den Fokus auf dich, auf deine Themen, deine inneren Kinder, dir da Hilfe und Unterstützung zu holen, weil das haben wir oft nicht präsent und es dauert eine gewisse Weile, bis wir diesen Umgang mit uns auch lernen, so zu checken, was steckt wirklich dahinter. Das würde ich raten, egal welches Drama du in deinem Leben hast, komm zu dir und hol dir Hilfe, die tiefer liegenden Schichten zu checken, deine Rollen im Familiensystem zu checken, riesen Thema, was das angeht. Weil wenn du, vielleicht um das nochmal klar zu machen, wenn du das die Rolle des verlassenen Kindes spielst, so, weil du da was kompensierst für dein dysfunktionales System. Wenn du also diese Rolle für dich eingenommen hast, ich bin die, die immer im Stich gelassen wird, die verlassen ist, die Unsichtbare zum Beispiel, dann kann das auch sein, dass du das reproduzierst in dem jetzigen Moment mit deinem Mann zum Beispiel. Liegt aber dann gar nicht in der Beziehung mit deinem Mann begraben, das Problem, sondern in deiner Ursprungsfamilie. Also wir wiederholen ganz oft Dinge in unseren Beziehungen, die wir eigentlich aus der Ursprungsfamilie kennen. Und dann, jetzt macht das vielleicht Sinn, was ich sage, wird dir, egal was du machst, du kannst dich auf den Kopf stellen und einen Handstand machen in der aktuellen Beziehung, das wird das Problem nicht lösen, wenn du es nicht in der Wurzel checkst, wo es eigentlich herkommt. Deswegen wäre mein Rat, egal in welcher Situation du bist, egal in welchem Drama, drück mal kurz den Stopp-Knopf und versuch mal nicht auf die Art und Weise die Lösung herbeizuführen, wie du es bisher versucht hast. So, das wollte ich sagen.
Schön gesagt.
Fiel dir das jetzt schwer, mich das sagen zu lassen?
Nein, wieso? Also was ich sagen wollte ist, dass es, weil ich war kurz in meinem, also gesagt hast, raus aus dem Reaktionistischen.
Ja.
War ich halt kurz in so einem, wenn du damit noch keine Erfahrung hast und du bist in dem Moment, wo du innerlich in Not bist und was weiß ich und reagierst. Und du schaffst es erstmal nur, dich zu erinnern, okay, ich versuche mich mal kurz dabei zu beobachten, wie ich gerade reagiere. Dann fällt dir eventuell das leichter, beim nächsten Mal da früh auszusteigen oder rauszugehen aus dem Modus.
Also mir hat es geholfen, tatsächlich das so eben zu sehen, ich finde die Lösung nicht in dem Drama, in dem auch dieses Problem entstanden ist. Das ist ein schönes Zitat auch aus dem Film A Beautiful Mind. Oh, A Beautiful Mind, was für ein geiler Film.
Ey, und weißt du, wer zu mir gesagt hat, dass ich den mit dir gucken soll?
Anka.
Ja.
Alter. Hey, ich muss das kurz erzählen. Ich habe, kennt man ja Netflix, ne? Da werden einem immer so Sachen angezeigt. Und ich habe immer dieses Titelbild da, diese Vorschau, Thumbnail, was auch immer von A Beautiful Mind auf Netflix gesehen. Und ich war der festen Überzeugung, bis vor anderthalb Jahren oder so oder einem Jahr, dass ich diesen Film kenne. Ich habe den aber innerlich verwechselt mit Good Will Hunting.
Ja, stimmt.
Und dann hat mein Hirn aufgrund dieser Verwechslung immer gesagt, ach komm, brauchst du nicht gucken, das ist ja das Ding da mit dem Studenten. So. Ja gut, dann kommt dieser Philipp und sagt, ich muss mit dem Film gucken, A Beautiful Mind. Und ich erstmal so, ja, kenne ich schon. Sagt er, bist du dir sicher? Haben wir einen Trailer geguckt? Und ich so, nee, kenne ich doch nicht. Okay. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Wir gucken diesen Film und er hat mich so bewegt. Weil ich habe auch so eine Geschichte mit einer psychischen Erkrankung, eine ganz andere.
Schaffst du das zu erzählen, ohne zu spoilern?
Nein. Aber ich glaube, die meisten Leute kennen ja A Beautiful Mind.
Sonst okay, jetzt pausieren und erstmal diesen Stopp, Film gucken, weil das ist echt toll.
Ich verspreche, ich spoiler nicht. Ich passe ganz doll auf, okay? Also ich habe auch eine Geschichte, also nein, kann man nicht so sagen. Natürlich ist meine Geschichte ganz anders als die Geschichte, die da in dem Film dargestellt wird, ganz klar. Aber es gibt Parallelen. Und ich habe den Film geguckt, nichts ahnend. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich war komplett in dieser Story und dann kommt dieser Plot-Twist, den ich jetzt nicht spoiler, den du dir bitte reinziehst, Alter, falls du es noch nicht kennst. Und ich war so, fuck. Ich war so into it, ich war so in dieser Geschichte drin und dann kommt er in Heilung, dieser Mensch. Mhm. Und dann kommt dieses Zitat von, das Problem wird nicht an derselben Stelle gelöst, wo es entstanden ist. Irgendjemand kommt zu ihm und sagt, genau, wenn das Problem in deinem Verstand entstanden ist, kannst du es nicht mit deinem Verstand lösen. Und ich saß da, ich habe so geheult bei diesem Film. Es hat mich so mitgenommen. Es war so Heilung für mich, diesen Film zu sehen. Was da drin steckt, ich finde es wunderschön. Und ich finde es auch einen guten Film, ehrlich gesagt. Wir müssen viel mehr Medien machen über psychische Erkrankungen. Wir müssen diese Stigmatisierung einfach Stück für Stück abbauen. So, ich habe so viele Diagnosen in meinem Leben bekommen, ich kann sie nicht mehr zählen. So, und es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich echt dachte, ich bin verrückt. Ich dachte wirklich, ich bin komplett verrückt. Und wie schön, dass ich heute hier sitzen kann und sagen kann, nein, ich war nie verrückt. So, und all diese Sachen in mir, die sind okay und ich liebe mich auch dafür. Es ist nur eine Frage, wie wir damit umgehen und was wir auch daraus lernen, wenn die Psyche oder der Körper auch irgendwo Signale senden letztendlich, ist es ja das. Also es geht schon um einen ganzheitlichen, friedvollen Umgang damit. Und ich glaube, da muss man sich nicht entscheiden, ob man gesagt, man geht jetzt auf eine, keine Ahnung, wissenschaftliche, evidenzbasierte Medizinsrichtung oder man geht jetzt auf eine Spiele-Richtung oder so. Das darf alles gleichzeitig sein. Und ich kann sowas auch auf verschiedenen Ebenen behandeln, glaube ich. Ja, spannend. Ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema für sich. Und aber es ist geiler natürlich, Film auf jeden Fall. Guckt ihn euch an.
Es fühlt sich, glaube ich, oft so an wie, das ist für mich nicht zu bewältigen und es ist viel zu schwer und viel zu groß. Und die Selbstermächtigung, sage ich mal, oder diese Selbstwirksamkeit entsteht halt durch Bewusstsein und durch sich trauen, hinzuschauen. Und dafür gibt's ja auch Unterstützung aus allen Richtungen. Voll. Und ich finde das halt so toll, was du machst, weil also das, was du alles erlebt hast und wie dein System auf diese Erlebnisse auch reagiert hat und was dann dir auch gesagt wurde, du bist dies und das und Schublade zu. Und
ich werde niemals ohne Medikamente leben können. Ja. Here I am.
Da sitzt du und strahlst mich an.
Ja,
also es ist, glaube ich, für ganz viele Menschen einfach total wertvoll, von so Geschichten halt zu hören auch. Mhm.
Philipp,
ja.
Jetzt haben wir 100 Jahre geredet, dabei habe ich doch das Thema gar nicht gesagt.
Ich gucke
jetzt mal ganz kurz, wie lange wir denn schon geredet haben. Jetzt haben wir nämlich schon 49 Minuten auf der Uhr. Verdammte Axt. Okay, pass auf.
Aber das ist, guck mal, genau so haben wir es uns doch gedacht.
Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht. Weil ich wollte unbedingt mit dir über dieses Thema reden.
Ja, komm, lass ins Café gehen und drüber reden.
Was redest du?
Du wolltest drüber reden, muss ja nicht keiner zuhören.
Nein, ich wollte im Podcast mit dir reden. Also pass auf, ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Ich würde jetzt zumindest das Thema schon mal benennen, wenn es okay ist. Mhm. Und ich würde vielleicht auch noch 2-3 Minuten mit dir darüber reden.
Als ob wir das hinkriegen würden, ist so ein Quatsch.
Und dann reden wir nächste Folge darüber weiter. Wie wäre das? Das ist so ein guter Cliffhanger. Übrigens, hallo an alle, die hier HörerInnen sind. Voll geil und vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen, weil das war voll schön für uns, was zu lesen. Ne?
Ja, und es war so auch so süß, wie wir einfach letzte Woche da reingestartet sind und einfach losgelegt haben und so ohne große Erwartung und
und so soll das auch sein.
Ja, genau.
Und ich finde es auch voll geil. Also Leute, wir schneiden hier gar nichts. Das ist unsere reale Stunde. Und ich finde es manchmal so ein bisschen witzig, weil, also wir haben ja schon manchmal so auch so einen kleinen Moment, wo wir uns so ein bisschen in die Quere kommen energetisch. Also jetzt gerade vorher so dieses, wer fällt wem ins Wort oder was kommen da kurz für Feelings auf. Könnte man jetzt rausschneiden, wenn man jetzt den Eindruck erwecken wollen würde, dass es sowas bei uns nicht gibt, aber
es ist, was es ist und es soll es ja, das macht es ja aus.
Soll ich jetzt das Thema sagen?
Ja, sag mal.
Wie stehen wir, weil das wurden wir gefragt, mehrfach, zum Thema offene Beziehung, Polygamie / versus Monogamie? Ja. Das ist ein Thema, das interessiert viele Leute und ich kann das verstehen, weil, und das finde ich auch sehr gut, diese Konzepte heutzutage von Monogamie, Ehe.
Also heutzutage, also.
So hart in Frage gestellt werden und das liebe ich. Das finde ich sehr, sehr gut. Viele Menschen setzen sich damit auseinander, viele Leute öffnen ihre Beziehungen, viele Leute.
Bricht super viel auf.
Erkennen, dass Liebe für alle da ist, erkennen, dass dieses Besitz. Ding in Beziehungen scheiße ist. So. Mm. Viele Leute arbeiten an sich, an ihrer Eifersucht. Viele Leute checken, okay, ich möchte meinem Partner wirklich völlige Freiheiten oder was auch immer auch schenken und ich will ihn auch nicht eingrenzen und möchte das auch für mich nicht und, und. Also da passiert ja unglaublich viel. Ich finde das gut, dass diese Konzepte in Frage gestellt werden, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres für Beziehungen als diesen Besitzanspruch und vor allem auch als das, was aus diesem Besitzanspruch entsteht, nämlich dieses, du bist verantwortlich dafür, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen und wenn du das nicht machst, dann bist du ein Arschloch und deswegen verbiete ich dir jetzt, mit Frauen befreundet zu sein, zum Beispiel, weil es mir Angst macht und weil, was auch immer, weil ich weiterhin illusionär unterwegs sein will.
So viel mit reinspielt, ja. Ja, ist voll spannend.
Ja, du sagst gar nichts dazu.
Ja, du redest ja auch.
Achso, Entschuldigung.
Also, ich hatte jetzt noch nicht die Möglichkeit.
Willst du was dazu sagen? Sollen wir schon auflösen, ob wir eine offene Beziehung führen oder nicht? Oder wollen wir so richtig asozial sein?
Wir verlosen bis nächste Woche. Stimmt ab. Was für...
ja, genau, das wäre aber geil. Lass das machen. So eine Abstimmung. Was denkt ihr? Haben wir eine offene Beziehung oder nicht? Leben Mira und Philipp monogam oder nicht? Das ist doch eine interessante Frage.
Also, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann verzetteln wir uns.
Ja, wir machen das jetzt. Wir sind jetzt asozial und machen diesen Cliffhanger.
Ja.
Sorry, liebe Leute da draußen, wir werden es nicht beantworten. Aber wir versprechen, dass wir es in der nächsten Folge beantworten.
Echt?
Findest du jetzt blöd, ne? Kannst du jetzt nicht mit deinem Gewissen vereinen?
Nein, darum geht es gar nicht. Ich kann mich darauf einlassen, dass wir das versprechen und darüber reden. Ich habe mich so gefreut auf dieses freie Austauschen. So wie heute. Vielleicht, wir nehmen es uns vor, reden wir darüber, wenn was anderes da ist.
Ja, wir werden auf jeden Fall die Frage beantworten. Weil das
diese Frage, ja, die können wir beantworten.
Guck mal, so funktioniert das mit der Kundenbindung und mit den Cliffhangern. Also nein, Leute, ich kann jetzt, guck mal, jetzt bin ich selber
im Zwiespalt. Das ist einfach ein Bedürfnis, darüber zu sprechen.
Ja, weil ich das so, mir ist es ein Riesenbedürfnis, darüber zu sprechen. Dir nicht? Du findest das
doch,
Thema
ich
find irgendwie?
Das, doch, ich finde das mega spannend. Und es ist, das ist so vielschichtig und so komplex. Und auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, einiges, worüber wir reden können.
Also kommt, dann machen wir das jetzt so. Cliffhanger, liebe Leute, ich schalte nächste Woche Mittwoch wieder ein. Spiegel-Lovers ist wieder am Start und könnt euch ja in der Zwischenzeit mal überlegen, was ihr denkt. Was denkt ihr? Sind wir exklusiv miteinander oder nicht?
Oh yeah.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, da war wieder einiges drin heute. Und
bisschen konfus zu Beginn oder fühle ich mich nur so?
Du fühlst dich nur so.
Ah ja.
Ich glaube, dass du ein bisschen, vielleicht könnte es sein, dass es für dich ein bisschen komisch sich angefühlt hat, weil das direkt so der Fokus auf dir war und deiner Geschichte. Könnte sein. Aber ich fand es eine mega spannende Folge. Ich habe sehr viel über dich erfahren, was ich teilweise wusste. Teilweise auch noch nicht. Und vor allem die Leute haben, glaube ich, auch ein bisschen Eindruck bekommen von dir, was ich auch sehr geil finde. Mhm. Und ja, Leute, schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich auf nächste Woche. Und remember...
Wir freuen uns auf nächste Woche.
Ja, freust du dich auch?
Ich freue mich auch.
Voll schön. Und always remember, das Drama ist nicht der Ort, an dem du das Drama lösen wirst.
Oh, also das ist steige ein schönes aus. Schlusswort.
Steige aus und flatter in die nächste Dimension. Ciao, macht's gut, liebe Leute. Danke, tschüss, Philipp, tschüss. Für das schöne Gespräch.
Danke dir.
Bis nächste Woche. Tschüssi. Und 5 Sterne bitte vergeben, ja? Für den Podcast. Ganz wichtig. Danke. Danke.